Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und zu dieser Ausgabe begrüßt Sie heute Petra Enzminger. Herzlich willkommen. Ja, kaum eine Nachrichtensendung, in der es nicht um die Gaspreise, um die Energiepreise geht, um den Ukraine-Krieg, haben wir auch gerade in unseren Nachrichten ja gehört. Was kommt in diesem Winter noch so alles auf uns zu? Mit großer Sorge blicken viele Menschen derzeit auf die kommenden Wochen angesichts hoher Energiepreise und insgesamt ja steigender Kosten. Nicht wenige haben Angst, die Miete nicht mehr bezahlen zu können. Alles in allem ist es recht schwer, diese Krisenentwicklungen abzusehen. Krieg gegen die Ukraine, Teuerungen und nicht zuletzt die Klimakrise, die uns im vergangenen Sommer die Dürre so richtig vor Augen geführt hat. Wie können wir mit all dem umgehen? Wie gehen Sie damit um? Das interessiert uns sehr und darüber möchten wir gerne heute mit Ihnen in dieser Lebenszeit sprechen, über diesen Krisenherbst 2022. Wie gehen Sie mit diesen Herausforderungen, denen wir da ausgesetzt sind, auch um? Sparen Sie bereits, wo Sie nur können? Verzichten Sie womöglich auch auf Genusszeiten? Suchen Sie sich bewusst Auszeiten, etwa beim Yoga oder einer anderen Beschäftigung, bei der Sie mal für einen Moment die Probleme der Welt ausblenden können? Oder sagen Sie ohnehin, das sind Päckchen, die kann ich nicht auf meinen Schultern tragen und blenden die Krisen so weit wie möglich aus Ihrem Alltag aus? Wie sprechen Sie mit Ihren Kindern, Ihren Freunden darüber? Rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns, wenn Sie sich beteiligen mögen. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de und dann gerne auch mit einer Telefonnummer, unter der wir Sie erreichen können. Vorausgesetzt natürlich, Sie möchten direkt in der Sendung mit uns sprechen. Schon jetzt in der Runde mit dabei sind Stefan Grünewald, Diplompsychologe und Mitbegründer des Rheingold-Instituts, das regelmäßig tiefenpsychologische Befragungen macht zum Befinden der Menschen hier in Deutschland. Telefonisch zugeschaltet. Grüße Sie, Herr Grünewald.
Guten Morgen, Frau Enzminger.
Michael Hillenkamp ist in der Leitung, Diplom-Theologe und Vorsitzender der Telefonseelsorge Deutschland. Guten Morgen nach Dortmund.
Ja, guten Morgen, Frau Enzlinger.
In Dortmund arbeiten Sie auch selbst in der Telefonseelsorge mit. Lassen Sie uns mit Ihren Erfahrungen der zurückliegenden Monate und Jahre ja starten. Im März 2020 wurde Corona zur Pandemie, im Februar 2022 der Angriff auf die Ukraine. Gut 2,5 Jahre, also in denen vieles wankt, was wir als sicher empfunden haben. Wie spüren Sie das in Ihren Befragungen?
Also bei uns am Telefon hat sich das natürlich besonders beim ersten Lockdown, also 2020, im Grunde so ausgewirkt, dass ganz eine viel, viel höhere Anzahl an Menschen bei uns angerufen haben und sehr verunsichert waren, was kommt auf sie zu und überhaupt nicht wussten, wie stelle ich mich darauf ein. Auch unsere Mitarbeiter waren in derselben Situation und das ist dann schon so, dass viele Menschen erstmal sowas brauchen wie ein Gespräch darüber. Es geht gar nicht immer um eine Lösung und um zu wissen, wie es denn wirklich in der Zukunft weitergeht, aber zu wissen, da ist auch jemand anderes, der mich versteht, der überhaupt erstmal kapiert, was mit mir los ist. Die Zahlen haben sich mittlerweile wieder etwas normalisiert und auch jetzt in dieser Krise ist es nicht so auffällig, weil, denke ich mal, die persönlichen Einschränkungen werden kommen, aber sind im Grunde noch nicht wirklich angekommen.
Und wir haben es auch gerade gehört, die Bundesregierung legt Entlastungspakete auf, versucht auch abzumildern mit viel, viel Geld. Krisenherbst 2022 steht bei uns in der Überschrift und entspricht dennoch dem, was Sie von Kundinnen und Kunden hören. Wird das so empfunden?
Das ist sehr unterschiedlich. Also kaum einer sieht das als sportives Unternehmen an, sich jetzt meinetwegen neu einzustellen auf veränderte Bedingungen. Erstmal ist das sehr bedrängend und sehr bedrückend. Und dann haben Sie natürlich auch Anrufe, meinetwegen von einer Frau, die sowieso schon psychisch es nicht ganz einfach hat. Und jetzt sagt, ich hatte eigentlich vor, mir Zahnersatz diesen Winter zu leisten. Ich werde das gar nicht machen können, weil ich meine Gasrechnung, Stromrechnung nicht bezahlen kann. Wissen Sie, auch die Mitarbeiter berührt sowas, wenn jemand jetzt schon sehr ängstlich und eigentlich also darauf guckt, wie kann ich mich einstellen und dabei ihren eigenen Zahnersatz sagt, na, dann muss ich das noch ein Jahr mit meinen schlechten Zähnen rumlaufen und mit Zahnschmerzen. Das ist schon sehr berührend.
Mhm. Und bewegend, und Sie sind in der Telefonseelsorge tätig, begleiten Mitarbeitende, bilden Sie auch aus, sind also Profi, wenn es um die Bewältigung von auch persönlichen Krisen ja geht. Wie erleben Sie selbst diese Anhäufung von Bedrohungen des Alltagslebens, der gewohnten Lebensgrundgefühle, kann man ja sagen?
Naja, als ich meine Abschlagszahlung jetzt das erste Mal bekommen habe, habe ich mich auch hingesetzt und habe gedacht, oh, Das ist aber eine heftige Nummer. Und das ist, glaube ich, wichtig, also nicht zu denken, man wäre immun, es würde einem Krisen nichts antun, sondern das auch bei sich ankommen zu lassen. Das ist nicht schön und das ist bedrängend und das macht keine guten Gefühle. Und das ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt. Also nicht, natürlich sind wir alle super Verdränger oder oft super Verdränger und blenden das, was auf uns zukommt, aus. Aber ich glaube, der wichtige Schritt ist, sich dem zu stellen und zu akzeptieren, es sind jetzt andere Zeiten und mir macht das keinen Spaß und es ist bedrohlich.
Das heißt, Sie selbst empfinden es auch als bedrohlich. Wie geben Sie das weiter?
Na, ich tue zumindest nicht so, als wäre das eine heitere Zeit und als wäre eine Krisenzeit. Ne? Es gibt ja so die Krisengesundbeter, die sagen, in jeder Krise liegt auch eine Chance. Das kann im Nachhinein stimmen. Wenn man in die Krise reinkommt, ist das kein angenehmes Geschäft. Und ich sag mal, es ist ja immer so der Bedeutungsrahmen, den man den gibt. Das Leben stellt sich an einigen Ecken radikal um. Und wenn es nicht, sage ich mal, wenn Sie ein Kind bekommen, dann ist das eine der größten Krisen. Das ist aber wunderschön. Und die meisten Leute sagen, ich habe mich darauf gefreut, es ist wunderbar. Und die krempeln ihr Leben um mit einer großen Freude. Wenn sie aber nicht wissen, wie sie die Heizung bezahlen sollen, und sie müssen ihr Leben umkrempeln und das ist nicht selbst gewählt, dann ist das erstmal keine schöne Entscheidung, dann ist das erstmal etwas, wo sie sagen, da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Und sie gehen in Abwehr oder sie nehmen es nicht wahr. Oder also es gibt verschiedene Mechanismen, damit umzugehen. Auf jeden Fall ist es keine Situation, die sie glücklich an sich herankommen lassen und sagen, ich freue mich drauf.
Und da klingt auch schon durch, wer am meisten das Leben umkrempeln muss. Sprechen wir auch noch drüber, wen diese Krisen am meisten ja auch treffen. Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Stefan Grünewald, Diplompsychologe. Und wir sprechen auch noch darüber, wie unterschiedlich auch Menschen mit Krisen umgehen oder sie auch empfinden. Aber wie ist es bei Ihnen? Wie krisenhaft haben Sie die zurückliegenden Monate, Jahre, wenn wir die Pandemie mit einschließen, empfunden, auch als Familienvater, der Sie ja sind?
Ja, als Familienvater natürlich heftig, das klang ja gerade schon an. Die Lockdown-Phasen bedeuten einen großen Einschnitt in die Lebenswirklichkeit. Ich habe selber eine behinderte Tochter, die Down-Syndrom hat und für die war das eine furchtbare Umstellung, von einem Tag sozusagen aus der inklusiven WG auszuziehen, den Arbeitsplatz in der Jugendherberge zu verlieren und zu erleben, wie sich das Leben auf einmal komplett verkehrt und auf den Kopf stellt. Und ich glaube, das ist etwas, was, wenn wir in unsere Studienergebnisse gucken, auch nachhalt. Also das, was ich privat erlebe und das, was uns viele Menschen in den psychologischen Tiefeninterviews erzählen, ist eine große Erschöpftheit, weil wir seit über 2,5 Jahren in diesem Krisenmodus sind. Und wir hatten Anfang des Jahres eine große Studie gemacht, noch vor dem Kriegseintritt. Und da haben wir gemerkt, wie zermürbt, um sich selbst drehend zurückgezogen, viele Menschen sich erlebten, ihre Gedanken kreisten. Das hatte mitunter eine sehr resignative Note. Man hatte so den Eindruck, wir wünschen uns immer was, wie es weitergehen könnte. Und dann kommt die nächste Krisenwelle und macht alle Pläne wieder zunichte. Das heißt, viele Menschen hatten sich in so eine Art Enttäuschungsprophylaxe eingerichtet. Das heißt, sie haben vorsorglich ihre Wünsche, ihren Erwartungshorizont gekappt, um nicht wieder erneut enttäuscht zu werden. Und mancher war, um mit Lauterbach zu sprechen, froh, wenn das eigene Leben allenfalls einen milden Verlauf nimmt.
Das klingt aber nach viel Verzicht auch, nach selbst auferlegtem Verzicht. Das Rheingold-Institut führt jedes Jahr mehr als 5000 Telefoninterviews zu Fragen aus Markt, Medien und Gesellschaft durch. Es geht dabei, Entschuldigung, um das Lebensgefühl und die Konsumstimmung der Deutschen. Mit Beginn der Corona-Krise haben Sie diese Befragungen ergänzt dann durch das Krisen-Update. Das heißt, Sie haben einen Blick auf den Stimmungsverlauf, den Sie wie seit Beginn der Pandemie zeichnen können. Welche Phasen hat es da gegeben?
Genau, beschreibe ich direkt vielleicht eine kleine Richtungsstellung. Wir machen keine Telefoninterviews, sondern machen zweistündige tiefenpsychologische Interviews, die entweder analog jenseits der Lockdown-Phasen stattfinden oder virtuell via Zoom oder Skype stattfinden. Mhm. Also die Menschen werden sinnbildlich 2 Stunden auf die Couch gelegt und man braucht diesen Raum auch, um die inneren Wünsche, die Ängste, die Widersprüche, die Lebenswirklichkeit zu verstehen. Und was Ihre Frage anbelangt, also wir merken einen sehr raschen Stimmungswandel. Also diese Stimmung, die ich zu Beginn des Jahres beschrieben habe, dieses resignative Momentum, das haben wir damals Melanchovid genannt, weil wir das Gefühl hatten, die Nationen oder große Teile der Bürger sind in einer Art Depression, in einem melancholischen Zustand. Dann brach der Krieg rein und der Krieg brachte eine ungeheure Schockwirkung mit sich. Das heißt, die Menschen hatten auf einmal die Sorge, das kann eskalieren, da bricht eine verheerende Kriegswirklichkeit in unseren Alltag herein, die schlimmstenfalls zum Weltkrieg oder zum Atomkrieg ausarten kann. Viele verfielen wirklich so in einen paralytischen Zustand, blickten gebannt in diesen Kriegsabgrund, konsumierten sehr viele Nachrichten in der Hoffnung, dass die erlösende Botschaft kommt und Putin einlenkt oder durch China zur Raison gebracht wird. Da das aber nicht passierte, war man auf einmal in so einer Doppelbewegung. Das heißt, wir haben erlebt in unseren Interviews eine große Bereitschaft, solidarisch zu sein, zu spenden, Anteil zu nehmen. Auf der anderen Seite, nach 6, 8 Wochen Kriegswirklichkeit wandelte sich diese Stimmung auch. Man hatte das Gefühl, dieser ständige Blick in den Kriegsabgrund, der zieht einen komplett runter. Und ab Mai dieses Jahres erlebten wir, dass der Krieg zunehmend verdrängt wurde von den Menschen. Das heißt, er wurde ausgeblendet, man beschwörte die Normalität seines eigenen Alltags, man startete private Ablenkungsmanöver und dieses Ausblenden ging dann sozusagen in die Selbstvergessenheit der Sommermonate über. Also wir hatten diesen Sommer in vielen Gesprächen so das Gefühl, die Menschen wollen die Probleme auf Pause stellen. Sie wollen mal für 2 Monate komplett abschalten und wieder ein bisschen an der früheren Leichtgängigkeit und Unbeschwertheit partizipieren. Und jetzt akut ändert sich die Stimmung wieder, weil der Winter kommt und wir erleben, ne, was gerade auch schon einklang, die einen haben schon die Abrechnungsklatsche bekommen, die anderen haben diffuse Befürchtungen, was da anbrandet. Und das große Problem, was wir aktuell konstatieren in unseren Studien, ist eine gespenstische Unbestimmtheit, weil niemand weiß genau, was bedeutet der Winter. Werden wir in kalten Wohnungen frieren? Kommt es gar zum Blackout? Man weiß nicht, das ist eine zweite Quelle der Unbestimmtheit, wie die verschiedenen Krisen interagieren, ob die sich verstärken, ob die Zuspitzung des Krieges unsere Energiekrise noch verstärkt. Was passiert, wenn da jetzt noch eine Corona-Welle reinbricht? Man hofft andererseits auch wieder, dass die Krisen sich gegenseitig so ein bisschen entlasten können. Viele hoffen jetzt auf einen warmen Sommer, dass der Klimawandel sozusagen sich diesmal von einer eher nützlichen Seite zeigt, dass wir nicht frieren müssen. Aber all das ist unbestimmt und genauso unbestimmt ist für die Menschen der Doppelwumms. Sie können überhaupt nicht ermessen, was diese Entlastungspakete, die ja auch noch nicht auskonturiert sind, für sie bedeuten. Und diese gespenstische Unbestimmtheit ist ein Nährboden für Ängste, für Projektionen, für Unmut, den wir im Moment erleben. Das heißt, während es draußen kälter wird, erhitzen sich zunehmend die Gemüter.
Und an dieser Stelle möchte ich unsere erste Hörerin mit reinholen in diese Runde. Ursula Lenz hat die 00800 446 44 64 gewählt. Schönen guten Morgen, Frau Lenz.
Ja, guten Morgen.
Unser Thema Krisenherbst 2022 und wir fragen, wie Sie alle, unsere Hörerinnen und Hörer, damit umgehen mit den Herausforderungen. Und meine Regie hat mir gesagt, Herausforderungen, das ist ein Begriff, den hören Sie gar nicht gerne.
Ja, also ich habe geschrieben, der treibt mich in den Wahnsinn oder lässt mein Blut wirklich aufkochen, weil der Begriff Herausforderungen wird ja heute nur noch verwendet, selbst dann, wenn es um hochdramatische Krisen und Katastrophen und Belastungen geht. Ich finde das völlig unangemessen und ich halte das für problematisch, wenn man für wirklich gravierende Situationen den Begriff Herausforderungen nimmt und nicht die Dinge beim Namen benennt. Es gibt viele Dinge, die sind einfach nicht nur eine Herausforderung. Ich hatte dann geschrieben, ob ich jetzt als 70-Jährige überlege, lerne ich nur Italienisch, wäre für mich eine Herausforderung.
Aber, das heißt, der Begriff untertreibt die Problematik.
Die Katastrophen, mit denen wir im Moment konfrontiert werden, das sind ja keine Herausforderungen, das sind hoch wirklich belastende und lebensbedrohliche Ereignisse. Und ich finde, man muss die Dinge auch mal beim Namen nennen und Sprache ist da sehr verräterisch. Ne, wir sind das so gewöhnt, wir reden von Entsorgen, verhaltensgestörte Kinder sind nicht verhaltensgestört, sondern verhaltenskreativ. Also es wird alles in einer Art und Weise verharmlost, die ich sehr problematisch finde, weil ich denke, dann fehlt auch oft der Ernst, mit dem man diese gravierenden und bedrohenden Probleme angeht.
Und Sie sprechen von Belastungen, von Bedrohungen. Was empfinden Sie im Moment am bedrohlichsten?
Also ich finde, wenn den Krieg in der Ukraine in Bezug auf die Menschen, die dort leben und leiden, in einem unvorstellbaren Ausmaß und in anderen, es ist ja nicht nur die Ukraine. Ich habe so das Gefühl, es brennt also zunehmend mehr an ganz vielen Orten, in ganz vielen Ländern der Erde, das bedrückt mich unglaublich und es bedrückt mich sehr, sehr, sehr die Klimakatastrophe, die einfach unser aller Leben bedroht. Für mich ist das vielleicht nicht mehr so problematisch, aber wenn ich an die nachfolgenden Generationen denke, könnte ich verrückt werden. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir das wirklich ernst nehmen.
Es geht sehr nah an Sie ran, das merkt man Ihnen auch an, wenn Sie das erzählen. Wie gehen Sie damit um, mit diesem Gefühl auch? Das klingt ja fast auch ein bisschen ohnmächtig.
Ja, ich erlebe auch eine sehr, sehr große Ohnmacht, wie ich sie eigentlich in meinem Leben noch nie so empfunden habe. Ich bete jeden Tag darum, dass ich mehr Klarheit bekomme, wo kann ich etwas tun? Dieses berühmte Gebet, Herr, gib mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, die Gelassenheit, Dinge die ich nicht ändern kann, hinzunehmen und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und ich merke bei mir, dass ich mich sehr, sehr stark so auf die Dinge fokussiere, wo ich etwas tun kann, wo ich in meinem ganz privaten Bereich Menschen eine Freude machen kann. Ich verschicke im Moment ganz viele Päckchen und Briefe, dass ich einfach sage, da kann ich etwas tun oder rufe Menschen an und schreibe, ich kann an dem Krieg in der Ukraine nichts ändern. Ich kann versuchen, durch Spenden das Leid etwas zu mildern. Aber ich merke auch, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein.
Aber die sozialen Kontakte und die kleinen Dinge, wie Sie sie nennen, aber anderen eine Freude machen, das hilft Ihnen doch dann weiter.
Das hilft mir weiter, weil ich da einfach dieses Gefühl habe, das ist etwas, wo ich etwas tun kann. In vielen anderen Bereichen sind mir da die Hände gebunden und dieses Ohnmachtsgefühl finde ich ganz, ganz, ganz schlimm und raubt mir wirklich auch den Schlaf, kann ich nicht anders sagen.
Ursula Lenz, ich danke Ihnen für den Hinweis auch, nicht über Herausforderungen zu sprechen, sondern wirklich auch ernst zu nehmen,
ja,
was hinter diesem Begriff steht.
Die Dinge beim Namen nennen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie das auch ernst nehmen, diesen Hinweis.
Auf jeden Fall. Und ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben, beziehungsweise geschrieben haben und auch ans Telefon gegangen sind und mit uns gesprochen haben. Danke Ihnen erstmal bis hierhin. Michael Hillenkamp, ein wichtiges Stichwort ist ja diese, ja, einerseits Ohnmacht, aber das andere auch aus der Ohnmacht sich zu lösen, indem man zum Beispiel soziale Kontakte pflegt. Sie sind in der Telefonseelsorge tätig, sind der Vorsitzende der Telefonseelsorge Deutschland. Sind das auch Dinge, die Sie Ihren Anrufern und Anruferinnen mitgeben, dass Sie sagen, suchen Sie Kontakte, gucken Sie, dass Sie nicht passiv bleiben?
Also ich finde, die Anruferin gerade hat das ganz wunderbar beschrieben. Also denn der eine Aspekt ist, die Dinge beim Namen zu nennen. Es hilft doch nichts zu sagen, wir haben Klimawandel, wir haben eine Klimakatastrophe. Es hilft auch nichts zu sagen, es ist irgendwie schwierig, sondern nein, es ist für viele schwierig. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, die Dinge beim Namen zu nennen. Und dann auch zu spüren, ich bin an vielen Punkten ohnmächtig. Das ist völlig berechtigt. Aber ähnlich wie die Anruferin dann auch gesagt hat, und ich gucke bei mir, was kann ich in meinem konkreten Umfeld machen? Da erinnere ich mich an eine Anruferin, die auch gesagt hat, bei uns vor einiger Zeit, ich habe mit meinen Enkelkindern und Kindern mir einen wirklich schönen Tag gegönnt. Und jetzt bin ich wieder zu Hause und merke, die Probleme sind nicht weg, aber es hat mir trotzdem unheimlich gut getan. Und Menschen in diese Selbstwirksamkeit zu bekommen, also dass sie nicht nur wie, sage ich mal, vor der Schlange, wie das Kaninchen vor der Schlange stehen, sondern in ihren Möglichkeiten was tun, wo sie sagen, das finde ich sinnvoll, das tut mir gut, das ist ein ganz wichtiger Schritt am Telefon. Und ich finde, die Anruferin gerade hat es ganz klassisch beschrieben und gut beschrieben und für sich als hilfreich erlebt.
Stefan Grünewald, sorry, Entschuldigung, gerade wurde mir aufs Ohr gesprochen, deswegen war ich im Moment abgelenkt. Aber Sie sind als Diplompsychologe ja an diesen Befragungen auch beteiligt, die Sie uns hier beschrieben haben, die tiefenpsychologischen Befragungen, die Sie machen regelmäßig. Wir haben darüber gesprochen gerade, dass man die Dinge beim Namen nennen sollte. Herausforderung vielleicht ein bisschen zu lapidarer Überbegriff ist. Aber wenn wir da auf diesen Punkt dennoch noch einmal kommen, wie gehen die Menschen mit all diesen Krisen um, mit dem, was da als Bedrohungsszenario und auch ganz konkret Bedrohung existiert. Was haben Sie da in Ihren Befragungen gehört?
Also da die Krisen eine unterschiedliche Seelenlogik entfalten, gibt es da ganz unterschiedliche Muster. Aber vielen Krisen wohnt dieses Ohnmachtsmomentum inne. Ich kann das an der Corona-Zeit kurz beschreiben. Da hatten die Menschen das Gefühl, da begegnet uns ein unsichtbarer Feind, also Dinge, diese kleinen Viren, die wir nicht sehen, die wir nicht schmecken können, da fühlt man sich erstmal komplett handlungsunfähig. Aber in dem Maße, wo man dann Abstandsregeln hat, in dem Maße, wo man aber dann auch das Gefühl hat, in irgendeiner Weise selbstwirksam zu sein, kommt man aus dieser Starre, aus dieser Ohnmacht raus. Also wir haben beobachtet, so in den ersten Lockdown-Phasen haben die Menschen wie wild den Frühjahrsputz gemacht, weil sie in den privaten Bodenoffensiven sichtbare Feinde hatten.
Herr Grünewald, wir greifen es gleich nochmal auf nach den Nachrichten und gucken dann nochmal auf die Wirksamkeit. Danke Ihnen. Wir hören uns gleich.
Deutschlandfunk.
Uhr 35 ist es. Weiter geht es hier im Deutschlandfunk mit der Lebenszeit und wir sprechen heute über diesen Krisenherbst. Wie erleben Sie den und wie gehen Sie mit all diesen Herausforderungen um? Herausforderungen, haben wir gerade von Ursula Lenz, unserer Hörerin, gesagt, geht ihr nicht weit genug. Wir sollen die Dinge beim Namen nennen und das wollen wir hier natürlich tun. Es ist die Klimakrise, es ist die Gaspreisverteuerung, es ist der Krieg gegen die Ukraine und es ist natürlich auch immer noch die Pandemie, die wir seit 2,5 Jahren in ihren Auswirkungen spüren. All das macht etwas mit uns und wir müssen damit umgehen. Und wie tun Sie das? Was machen Sie damit? Wie gehen Sie um mit all dem, was da auf uns reinprasselt? 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, die Sie wählen können und dürfen und müssen, wenn Sie zugeschaltet werden möchten. Oder Sie schreiben uns an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und vor den Nachrichten hat uns Stefan Grünewald ein wenig berichtet darüber, was er in den tiefen psychologischen Interviews seines Instituts herausgefunden hat, wie Menschen umgehen mit all dem. Und wir haben von Ohnmachtsgefühl und auch von Selbstwirksamkeit gesprochen. Stefan Grünewald, da waren Sie noch nicht ganz fertig mit Ihren Ausführungen.
Genau, weil diese Ohnmachtsgefühle sind schwer aushaltbar und ich glaube, es ist ganz wichtig, ins Tun zu kommen, das Gefühl zu haben, irgendwas selber bewerkstelligen zu können. Gerade in den Lockdown-Phasen, da fühlten sich viele Menschen ja nicht nur vereinsamt, sondern auch stillgelegt. Aber sie haben angefangen zu werkeln, zu puzzeln. Sie haben ihre Schränke sortiert. Sie haben ihre Gärten, falls vorhanden, bestellt. Sie haben viel gekocht und so weiter und so fort. Das heißt, da war eine ungeheure Betriebsamkeit. Und diese Betriebsamkeit lässt uns unsere eigene Wirksamkeit verspüren. Und das erlöst viele Menschen von dem Machbarkeitsdilemma, das sie verspüren, wenn sie auf die großen Krisen gucken. Das ist auch so anders. Also vor 5-6 Jahren haben viele Menschen noch geleugnet oder verdrängt, dass es eine Klimakrise gibt. So, sie haben sich so in einer permanenten Gegenwart eingerichtet und gehofft, dass die guten Zeiten ewig weitergehen. Jetzt merken wir in unseren tiefen Interviews, die Probleme werden erkannt, von vielen auch benannt. Aber dennoch ist das Gefühl, wir wissen nicht, wie wir mit diesen großen Krisen fertig werden. Das ist ein fundamentales Machbarkeitsdilemma und dem können wir partiell entkommen, indem wir uns überlegen, was können wir im kleinen Rahmen des Alltags, in der Familie, im Freundeskreis, was können wir da anstellen? Und da sind wir im Moment in einem ganz kritischen Punkt, weil die Drohkulisse des Winters ist, unsere ganzen Handlungsmöglichkeiten können einfrieren. Wenn wir da in einer kalten Bude sitzen und nur noch sozusagen uns mit Decken einhüllen können, wenn es vielleicht sogar zum Blackout kommt, was geht dann im Dunkeln überhaupt noch? Das heißt, da ist eine große Befürchtung, dass das, was uns in der Vergangenheit aus der Krise so ein bisschen rausgeholt hat, nämlich die eigene Selbstwirksamkeit, dass das jetzt vielleicht auch lahmgelegt werden könnte.
Da geht uns so ein bisschen die Puste aus, so klingt das.
Das ist die große Angst, dass man letztendlich da im Kalten und Dunkeln sitzt. Und Kälte und Dunkelheit, da sind archaische Ängste mit verbunden. Also wir haben es, glaube ich, gelernt, mal einen Tag nichts oder wenig zu trinken oder mal ein paar Tage zu fasten und nichts zu essen. Aber die Vorstellung, 3 Stunden in der Kälte zu sitzen und zu frieren, das ist für viele unaushaltbar. Und ebenso ist dieses Licht, also wenn wir im Dunkeln, also die Koinzidenz von Dunkelheit und Kälte, das ist Stoff für unsere Albträume.
Da können wir auch gleich nochmal sprechen, inwieweit solche Ängste tatsächlich berechtigt sind. Müssen wir die hier in Deutschland haben? In der Ukraine, denke ich, sieht die Situation da schon etwas anders aus. Aber wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung. Herr Michel hat uns aus Sachsen erreicht. Schönen guten Morgen, Herr Michel.
Ja, guten Morgen.
Sie möchten anknüpfen an das, was unsere Hörerin Ursula Lenz uns erzählt hat vor den Nachrichten?
Ja, genau. Das ist mir, also kann ich unterstreichen. Ich bin da ganz bei ihr und sehe das auch so. Und diese ganze Panik, die hier zum Teil übertrieben entsteht, das sind für mich Personen, die eigentlich keine richtigen Kriegszeiten erlebt haben, wo es ums Überleben geht. Ich denke da immer an meine Großeltern, die als Vertriebene eigentlich alles verloren hatten und trotzdem irgendwie ihr Leben weiterhin gestalten mussten und dann mit nichts wieder angefangen haben. Und wie bescheiden die waren in ihrem Denken und in ihrem ganzen Neuaufbau und Neuorganisieren des Lebens. Und wenn ich das vergleiche mit dieser Zeit hier und mit den Krisen, die Deutschland erlebt hat, sagen wir mal die Finanzkrise und Lehman-Pleite und dann Corona und jetzt dieser Angriffskrieg von Putin, klar macht das Angst, aber es entstehen auch Dinge durch diese Not, will ich mal sagen. Es sind ja auch kreative Köpfe, die hier versuchen, sich darauf einzustellen und Technologie zum Beispiel weiterzuentwickeln. Ob das in Richtung grüner Wasserstoff ist oder andere Dinge. Und ich bemerke da, wie schnell das dann geht plötzlich und wie viele kreative Köpfe Deutschland hat.
Also Sie meinen, da wird bewusst auch ein bisschen Angst gemacht. Das können wir hier sicherlich jetzt nicht wirklich diskutieren, aber die Folgen sicher schon. Also was macht Angst mit uns?
Ja, das ist richtig. Was macht Angst mit uns? So, und was auf der Straße passiert, auch, man muss sagen, in Sachsen, weil das sich ja jetzt häuft und die AfD und andere Gruppen gewissermaßen Trittbrettfahrer suchen und die auch finden Und dann wird diese Panik geschürt und die Leute werden, wenn sie leicht verfänglich sind, da auch in die Angst getrieben. Es steigert sich und es wird nur noch über den Untergang Deutschlands morgen oder übermorgen geredet. Und man sucht die Bestätigung. Ich habe das selber so erlebt, war unterwegs gewesen und da spricht mich ein fremder Mann an und sagt, hier, da gehen unsere Steuergelder dahin und so weiter. Und ich bin dann auf das Gespräch eingestiegen und habe mir das erklären lassen von ihm, aber er brachte keine Argumente. Es waren nur die Dinge, die er eben am Stammtisch gehört hatte und die in seiner Nachbarschaft vielleicht so dargestellt worden sind. Aber der Untergang Deutschlands, den sehe ich nicht. Und dass Menschen jetzt obdachlos werden, ja, das kann in Einzelfällen passieren. Aber dafür gibt es ja dann immer noch die Caritas und die Diakonie. Wenn man sich an die wendet, gibt es Hilfe. So, und im Gegensatz in anderen Ländern, wie das früher in den russischen, also zu Zeiten Jelzins in den russischen Föderativen war, ja, da gab es nicht mal Kindergeld. Und wenn man sich untereinander nicht geholfen hat, ja, dann konnte man sich einen Strick nehmen und hängen, so ungefähr. Aber diese Not sehe ich in Deutschland nicht.
Herr Michael, ich gebe das mal mit in die Runde auch, weil wir haben ja mit Stefan Grünewald jemanden hier, der auch noch mehr Stimmen auch kennt durch diese tiefen psychologischen Befragungen, die sein Institut, das Markt- und Medienforschungsinstitut Rheingold, ja auch macht. Wenn Sie hören, was unser Herr Michael da gerade geschildert hat, ist das etwas, was Sie auch in den Interviews hören, dass gesagt wird, naja, hier wird auch Angst geschürt, das hat zur Folge, da kommen wir sicherlich auch noch auf ein ganz wichtiges Stichwort, nämlich dass der Solidarität, dass die ein wenig verloren geht. Ist das Thema bei Ihnen?
Ja, also es sind zwei Dinge Thema. Einerseits dadurch, dass die Krise halt noch in dieser gespenstischen Unbestimmtheit ist und keiner wirklich weiß, was da auf ihn zukommt, was da auf das Land anbrandet, entsteht so ein diffuser Raum, der mit vielen Ängsten und Befürchtungen gefüllt werden kann. Das ist eine Situation, wenn man einen Horror- oder Vampirfilm guckt, der Schrecken ist immer dann am größten, wenn die Bedrohung der Vampir noch nicht im Bild da ist. Also wenn die Vorhänge wehen, wenn es komische Geräusche gibt, so eine diffuse Stimmung. In dem Moment, wo der Vampir auf der Bildfläche erscheint, ne, ist man zwar geschockt, aber man hat direkt eine Idee, wie man vielleicht mit Kreuzen, Knoblauch oder Pfählen diesem Unhold zu Leibe rücken kann. Aber im Moment sind wir in so einer diffusen Vorphase und da können Ängste auch geschürt werden. Da entstehen aber bei den Menschen automatisch auch viele Ängste.
Aber dennoch diese Problematik, dass vielleicht bei dem einen oder anderen jetzt auch der Wille aufkommt, sich dagegen zu wehren, gegen das, was vermeintlich diffus da passiert, das zieht eben auch Menschen an, die etwas im Schilde führen. Rechtspopulisten beispielsweise, wie wir gerade gehört haben. Und wir hatten gerade den Brand in einer Flüchtlingsunterkunft für Menschen aus der Ukraine in Mecklenburg-Vorpommern, mutmaßlich ein Brandanschlag. Ja. Ist das eine Stimmung, die auf uns zukommt? Wir haben immer wieder auch darüber diskutiert, dass es so einen Wutherbst und Winter geben könnte mit vielen Protesten. Zeichnet sich das in Ihren Befragungen ab?
Auch das beobachten wir. Also die Mehrheitsgesellschaft ist noch relativ solidarisch, steht auch hinter dem groben Regierungskurs. Wir merken aber gerade in den letzten 4 Wochen in unseren tiefen Interviews eine Steigerung der Wut, also die Gemüter erhitzen sich, die Solidarität, die wir zu Beginn des Krieges hatten, die schwindet in Teilen der Bevölkerung und wir erleben so eine Umerzählung. Also die jetzige Krise, die Energiekrise, wird nicht das Hochwasser im letzten Jahr als naturbedingt dargestellt von vielen Menschen, sondern als verschuldet, politisch verschuldet, weil man sich vom russischen Gas abhängig gemacht hat, weil man die falschen politischen Prioritäten setzt. Das heißt, hier entstehen so Sündenbockgeschichten und man sucht jetzt den Schuldigen, den man abstrafen kann. Und das ist bei einigen Menschen dann mit so einer trotzigen Haltung verbunden, weil man auf einmal das Gefühl hat, man muss jetzt nur diesen Sündenbock beseitigen und dann hat man sich aller Probleme entledigt.
Kai Schröder hat uns aus Eichstätten erreicht, ist in der Leitung und möchte auch etwas zu unserem Thema sagen, nämlich dem Krisenherbst 2022. Wie gehen wir damit um, was da auf uns einprasselt? Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen auch in die Runde. Ja, ich hatte mich ziemlich eingangs schon gemeldet, als einer Ihrer Teilnehmer auch sagte, dass eine Krise als Chance zu sehen, das Ganze auch eher verniedlichen würde. Das ist natürlich richtig. Ich muss nur dazu sagen, dass gerade in meiner Situation, also ich lebe seit Jahren aus meiner psychischen Disposition, Krankheit und mit Hartz IV und bin damit immer gut hingekommen und jetzt seit Monaten schon, und das ist eben der Punkt, es kommt ja keine Krise auf uns zu, oder also ich merke das schon seit fast Beginn des Krieges in der Ukraine, dass ich zum 10. oder Mitte des Monats wirklich kein Geld mehr habe und auch nichts auf der Kronkante und dann von mir auf Hilfe angewiesen bin. Hat auch tatsächlich die letzten Monate einigermaßen geklappt. Insofern ist diese Furcht nicht mehr so vorhanden, die ja eigentlich, also es bezieht sich ja immer auf die Zukunft, die Furcht, die man hatte, war eben das schöne Beispiel mit dem Vampir, der noch nicht zu sehen ist und noch nicht auf die Bühne tritt. Meine Vorgehensweise, also wenn ich das nicht als Chance sehen würde und auch um Hilfe bitte, also nach außen gehe, direkt zu meinen Vermietern, Freunden, Bekannten in einer direkten Nachbarschaft, dann hätte ich mich wahrscheinlich schon längst hinter den Zug geworfen, um das mal so blöd auszudrücken. Und insofern fand ich das auch sehr wichtig und schön, was die erste Hörerin gesagt hat, eben diese Selbstwirksamkeit, die jetzt öfters zur Sprache kam, wirklich auch zu leben, also dass wir im privaten Rahmen wieder mehr aufeinander zugehen und wirklich mal gucken, was ist denn mit dem einen? Weil es sind im Moment Leute, ich erlebe, wie viele, die gehen über einen Zustand der, ja, möchte fast sagen, Wohlstandsverwahrlosung und leben völlig egozentrisch, noch auf den letzten Drücker, so ihre Freiheit in Anführungszeichen aus, was für mich auch verständlich ist. Und andere, aber die ich erlebe, auch Leute, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich gesundheitlich, die gehen kaputt. Und ich kenne natürlich auch welche, die dann schon sich entschieden haben zu gehen. Ja, und diese Krise steht uns nicht bevor, die ist jetzt da. Ja, und irgendwie muss da jeder für sich selber auch handeln und das heißt, sich zu öffnen einfach. Ja, und nicht immer nur auf den Fernsehbildschirm zu starren, weil da kommt sowieso jeden Tag. Ja, ich will es jetzt nicht zu weit ausführen, sonst ich könnte da jetzt noch einiges zu sagen, aber wichtig ist für mich tatsächlich doch die Haltung in mir aufrechtzuerhalten, dass eine Krise eine Chance ist, weil wie soll sich was ändern, wenn nicht irgendwas Altes aufgebrochen wird, alte Strukturen. Ja, und das, auch wenn das schwer ist, ja.
Kai Schröder, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns diese Beispiele auch gebracht haben. Ja, nicht nur Ihr eigenes, sondern auch aus Ihrem Erfahrungs- und Bekanntenkreis noch geschildert haben, wie Menschen mit diesen Herausforderungen, mit den Krisen umgehen. Ich drücke Ihnen ganz, ganz feste die Daumen. Sie gehen auf die Probleme zu. Das ist etwas, was Michael Hillenkamp ja hier eingangs auch schon gesagt hat. Nicht die Augen zumachen, sondern sich stellen. Das ist etwas, was Sie uns ja geschildert haben, was Sie definitiv machen. Michael Hillenkamp, ein Beispiel, wo Sie sagen, das erleben Sie in Ihrer Telefonseelsorgeberatung häufiger, dass die sagen, die Krise ist ja längst da. Es ist ja nicht unbestimmt, sondern wir stecken schon mittendrin, eigentlich seit Beginn des Krieges. Schon gibt es Menschen auch in Deutschland, die eben schon von Beginn an sparen müssen.
Ja, klar. Ich meine, alle drei Anrufer haben doch jetzt geschildert, dass sie sich mit diesen Ereignissen, die da waren, auseinandergesetzt haben. Und das ist doch entscheidend. Und dann nicht den Kopf in den Sand zu stecken, das macht den Blick nicht sehr weit, sondern zu gucken, was kann ich ganz konkret tun? Und dann sieht man möglicherweise in der Krise Chancen. Wir sehen aber beim Telefon, dass es eine ganz große Ungleichzeitigkeit gibt. Es sind nicht alle Leute zur gleichen Zeit in der Lage, sage ich mal, den inneren Schalter umzulegen. Viele sind da wirklich auch noch gebannt, wie das Kaninchen vor der Schlange. Viele sind so verunsichert, dass sie sagen, also sich ohnmächtig fühlen und noch nicht den Schritt gegangen sind, quasi in Selbstwirksamkeit, sich selber Chancen zu erarbeiten und zu gucken, wie gehe ich damit um. Und das auszuhalten, diese Ungleichzeitigkeit und auch das Gefühl von, ich weiß nicht, was kommt, das ist einfach anstrengend und das muss man erstmal sehen.
Mhm. So. Und der Hörer Kai Schröder hat es auch angesprochen, es gibt verschiedenen Umgang mit diesen Krisen, die wir erleben und die auf uns zukommen. Er hat da von Wohlstandsverwahrlosung auch gesprochen.
Das erleben wir doch auch. Es gibt doch ganz unterschiedliche Formen. Es gibt die einen Anrufer, die auf einmal anfangen zu schimpfen und sagen, diese Luisa Neubauer und diese jungen Leute, die uns sagen wollen, wie wir leben sollen. Ja? Und die kann ich nicht mehr sehen, mir wird fast schlecht. Also eine ganz aggressive Verarbeitung. Und andere, die eine ganz depressive Verarbeitung haben und sagen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wenn das so weitergeht, dann kann ich mich aufknüpfen. Also die gar nicht aggressiv reagieren, sondern wirklich innerlich implodieren. Oder resignativ sagen, der Staat kann mir sowieso nicht helfen. Was ich oft beeindruckend finde, sind alte Leute, die es gewohnt sind, die Krisen kennen. Die sagen, die sind sehr schnell in der Lage, oft zu gucken, ja relativ gesehen geht es uns ja nicht so wie 46. Relativ gesehen ist es vielleicht wie in den 70er Jahren. Aber ich werde nicht möglicherweise ins Badewasser, ne? Ich habe das bei meiner alten Tante erlebt. Die haben sich immer noch als drei Frauen, die in einem Haus wohnten, da wurde samstags gebadet und dann eine nach der anderen gegen dasselbe Badewasser. Ne? Die konnten noch mit ganz bescheidenen Möglichkeiten, die waren im Ersten und Zweiten Weltkrieg, haben die noch gelebt. Das ist aber kein Konzept für heute.
Das in der Tat kein Konzept für heute, aber auch etwas, was Herr Michel ja aus Sachsen auch schon angesprochen hat, dass gerade die Älteren einen anderen Ausgangspunkt haben, wenn sie auf solche Krisen gucken. Ich möchte trotzdem noch mal auf diese Krisentypen auch eingehen, die man ja sicherlich auch definieren kann. Und Stefan Grünewald, wenn ich das richtig im Kopf habe, haben Sie das auch schon getan? Also zu gucken, was für Krisentypen haben wir aktuell auch in diesen Krisen? Wie gehen die Menschen damit um? Nämlich wie? Was haben Sie da ausgemacht?
Ja, wir unterscheiden eher vier Bevölkerungssegmente, für die Krise eine ganz andere Wucht oder eine ganz andere Bestimmtheit bzw. Unbestimmtheit hat. Also es klang ja gerade schon an, wir leben eine Gruppe, die schon vor der Energiekrise das Gefühl hatte, sie hat kaum noch Sparpotenziale, sie ist am Rande prekärer Verhältnisse und weiß eigentlich am Monatsende gar nicht, wie man die letzten Tage noch bestreiten soll. Und die sind jetzt in einer existenziellen Klemme, weil sie das Gefühl haben, die Inflation und auch die steigenden Energiepreise nehmen so jeden letzten Lebenskomfort, den man noch hatte, rauben die einen. Und die erleben dann auch die Sparappelle der Regierung als zynisch, weil die gar keine Sparpotenziale in ihrem Leben mehr sehen. Dann haben wir eine zweite Gruppe, die jetzt schon große Beeinträchtigungen erlebt, die aber versucht, durch Mehrarbeit, durch rigide Sparmaßnahmen, die ihnen noch möglich sind, irgendwie zu verhindern, dass man sozial abrutscht. Eine dritte Gruppe, die eher in der bürgerlichen Mitte angesiedelt ist, für die ist die Bedrohung noch relativ unbestimmt. Die haben auch das Gefühl, wir werden finanziell auch weiterhin so aufgestellt sein, dass die Krise uns nicht komplett umhaut. Da merken wir aber eine große Bereitschaft zur Solidarität und man hat fast ein schlechtes Gewissen, dass es einem noch so gut geht und ist bereit, solidarisch sich einzuschränken und seinen Beitrag zu leisten, damit Energie eingespart wird. Und dann gibt es eine vierte Gruppe, das klang eben schon mit der Wohlstandsverwahrlosung an, die hat die finanzielle Potenz, sich aus der Krise komplett rauszuziehen. Die wollen sich das Sparen sparen Und da merken wir mitunter auch fast einen trotzigen Konsum. Also man blendet die Bedrohung weitgehend aus und durch gesteigerten Konsum versucht man, die Schreckgespenster zu bannen beziehungsweise sich zu versichern, dass man noch voll im Lebensglück steht.
Zeigt, der soziale Hintergrund spielt also bei der Wahrnehmung der Krise natürlich eine Rolle. Aber was bedeutet das für das Verständnis füreinander? Diese unterschiedlichen Haltungen, diese unterschiedlichen Ausgangspositionen und, wie Sie gesagt haben, die bis hin zur Verdrängung und eben dem Gegenteil des Sparens führen.
Ja, das ist, glaube ich, die große gesellschaftliche Herausforderung. Also wir sind ja eine Gesellschaft, die nicht gespalten ist, die aber in gewissem Maße schon entzweit ist. Und das ist jetzt eine Krise, die vielleicht auf lange Sicht diese Entzweigungsgräben nochmal vertiefen kann, weil sie trifft die einen mit einer ungeheuren Wucht, während die anderen letztendlich die Krise überhaupt nicht spüren. Und diese Gefahr, dass wir als Gesellschaft so den gemeinsamen, das solidarische Momentum verlieren, die sehe ich sehr stark gegeben. Hinzu kommt, seit der Corona-Zeit erleben wir in unseren Studien, in der Winterzeit ziehen sich die Menschen in ihr privates Schneckenhaus zurück. Die Selbstbezüglichkeit wächst. Man ist auf sich und auf seinen kleinen Kreis bezogen. Und der Blick auf das große Ganze oder auf den Nachbarn, der wird eher kleiner. Das heißt, es ist jetzt auch eine politische Herausforderung, nicht nur die Härten zu mildern, sondern auch zu gucken, wie bleiben wir als Gesellschaft, eine Gesellschaft, die aufeinander bezogen ist.
Michael Hillenkamp, die Krisenherausforderung also auch als soziale Frage und als Herausforderung für die Gesellschaft. Wie erleben Sie das in den Beratungen? Ist das im Bewusstsein der Menschen?
Zum einen ist das sehr im Bewusstsein, also selbst bei unseren eigenen Mitarbeitern, die ja viel mehr jetzt bereit sind, zum Beispiel Schichten zu machen, die merken, dass es A, Sinn macht, in dieser Zeit was um die Ohren zu haben und was zu tun. Und gleichzeitig passiert ja auch sowas, wo natürlich immer mehr Leute oder immer einige Leute sagen, hätten wir doch nicht so viele Ausländer. Deutschland kann nicht die ganze Welt retten. Also es ist auf der einen Seite eine unheimlich, finde ich, auch brandgefährliche Situation zur Entsolidarisierung, wenn also jemand anruft und sagt, wissen Sie was, die Merkel, das ist jetzt noch schlimm, dass die so viele Ausländer geholt hat und die Ukrainer und. Also mit allen Vorurteilen, die man so haben kann, auf diese Welt im Zorn blickt, dann ist das eine Riesenaufgabe, diese Gesellschaft zusammenzuhalten. Das ist Verantwortung für Politiker, die sich äußern. Mhm. Und, glaube ich, aber auch eine Aufgabe, die bis in die kleinen Ortschaften, in kleine Gemeinschaften geht, da auch die Dinge beim Namen zu nennen, und zwar in richtiger Weise. Und auch,
genau, ja. Da werden wir gleich noch anknüpfen nach den Nachrichten, die jetzt hier im Deutschlandfunk laufen werden und sicherlich auch wieder mit Gaspreisen zu tun haben werden. Wir werden uns wieder hören. Bis gleich.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und da sprechen wir heute weiter über den Krisenherbst 2022. Wie schauen wir auf all diese Ereignisse? Wie gehen Sie, die Hörerinnen und Hörer, damit um? Und ich habe Sie aufgefordert, uns anzurufen, die 00800 446 4464 zu wählen, kostenfrei, bundes- und europaweit. Oder uns zu schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Das haben viele Hörerinnen und Hörer auch gemacht. Sandra Hagier zum Beispiel aus Offenburg, die schreibt, ich höre gerade Ihre Sendung, muss jetzt, glaube ich, mal einen positiven Gegenpunkt setzen. So viel Gejammere und Angstmacherei. Sie ist alleinerziehend mit 3 Teenies und uns geht es gut, schreibt sie. Auch Corona haben alle gut überstanden, inklusive Abiturprüfung. Die gestiegenen Lebensmittelpreise merke ich natürlich auch, aber ich wohne in einem gut gedämmten Haus mit Wärmepumpe und großem Garteneinkommen gesichert. Ja, ich habe gut reden, bemerkt sie dazu selbst. Deutschland kennt doch eigentlich gar keine wirklichen Krisen. Sie ist zu Hilfseinsätzen gelegentlich in Afrika und Asien unterwegs. Sorry, schreibt sie, das hier in Deutschland sind wirklich nur Herausforderungen und keine Katastrophen. Und damit schreibt sie vielen auch aus dem Herzen, die uns erreicht haben und auch ebenfalls angemerkt haben, das sind doch alles gar keine wirklichen Krisen. Aber andere empfinden das eben doch sehr stark als auch persönliche Krise. Darüber sprechen wir heute. Schöne Grüße aus dem Iran, schreibt uns auch eine Hörerin, die unsere Sendung hört. Und ich dachte, ich schreibe Ihnen, wie es mir geht. Und ich mit der Krise umgehe. Da gibt es natürlich eine ortsbezogene Krise und auf der anderen Seite gibt es auch internationale Krisen. Die Menschen hier im Iran sind mit anderen Sorgen konfrontiert, aber sie wollte uns noch schreiben, wie sie mit ihren Problemen umgeht. Nämlich so, sie versucht punktuell an die Probleme zu denken. Das heißt, ich denke nicht immer an Inflation und Verteuerung der Waren oder ich denke nicht immer an Unterdrückung und Polizeigewalt. Ich weiß nicht, wie meine Methode, mit der ich mit meinen Problemen umgehe, moralisch kategorisiert wird, aber ich kann nicht immer an alles denken. Die meisten Probleme sind ohnehin omnipräsent. So viel also zur Stimme aus dem Iran. Und ich möchte das gerne auch nochmal weitergeben an Stefan Grünewald. Punktuell an die Schwierigkeiten und an die Probleme zu denken, als Diplompsychologe. Es gibt Menschen, die haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie in diesen Krisenzeiten es sich auch gut gehen lassen. Zu Recht? Oder würden Sie sagen, nein, im Gegenteil, wir brauchen ja auch diese Pausen und diese Punkte, an denen wir mal an andere Dinge denken? Herr Grünewald? Ist offensichtlich nicht in der Leitung oder hört mich gerade nicht, was allerdings gar nicht so dramatisch ist, denn wir haben wir werden ihn nämlich wieder erreichen und wir haben vor den Nachrichten Michael Hillenkamp von der Telefonseelsorge Deutschland ja auch darüber gesprochen, welche Verantwortung für Politiker sich da zeigen angesichts eben auch den Solidaritätsverlusten, die man sicher zu beklagen hat. Das zeigt sich ja in der Gesellschaft. Sie haben gesagt, solidarische Momente muss es geben. Um die zu vergrößern, braucht es auch die Kommunalpolitiker. Und uns hat eine weitere Hörerin erreicht, Lea, die 26 Jahre alt ist und sagt, ich bin in der glücklichen Position, dass ich mir nicht direkt Sorgen um meine wirtschaftliche Existenz machen muss. Trotzdem muss sie natürlich auch sparen und verzichten. 18 Grad Wohnungstemperatur und all diese Dinge. Und vor allem spürt sie oft eine Ohnmacht in Bezug auf die Krisenherde. Klimakrise schon seit Jahren, die Krise. Außerdem macht sie sich Sorgen um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und da sind wir beim Punkt. Für sie ist da das Ehrenamt eine große Stütze. Zum einen in einem Sportverein, in dem man zusammen ganz praktisch anpacken kann. Vor allem während den Lockdowns und der vorsichtigen Öffnung war das für sie sehr erfüllend. Und zum anderen in einer Partei, in der sie im Ortsrat sitzt. Natürlich kann man dort keine der Krisen aufhalten, aber ganz klein auf lokaler Ebene lindern. Diese Aufgabe, die alle Parteien der unterschiedlichsten Farben zusammen anpacken, lässt den Einzelnen weniger ohnmächtig fühlen. Michael Hillenkamp, das ist natürlich etwas, was Sie auch schon hier gesagt haben, auf die Dinge zugehen, selbst aktiv werden. Nicht zu Hause sitzen und die Augen verschließen, die Dinge beim Namen benennen und eben möglicherweise auch politisch oder im Ehrenamt aktiv sein?
Also wir haben es in den letzten Minuten schon angesprochen. Also das ist, wenn ich da dazu komme, mich selbstwirksam zu fühlen, also wenn ich da hinkomme, dass ich selber in meinem Rahmen was tun kann, dann hat das eine ungemein entlastende Funktion und auch eine sinnvolle Funktion. Wenn ich dann natürlich, und was wir vorhin auch gehört haben, natürlich ist es sinnvoll, auch mal zu relativieren, also den Blick von Deutschland in andere Länder hinein zu wagen und zu sagen, im Verhältnis zu denen, also komm, also jetzt lass mal stecken mit den ganzen Problemen, sondern es ist auch zu ertragen, also so eine Relativierung ist nicht verkehrt. Oft sind die eigenen Großeltern oder Urgroßeltern da ganz hilfreich, weil die andere Zeiten kannten. Diese Mechanismen, wenn ich die zur Verfügung habe, unterstützen mich sehr. Was ich aber sage, ist auch, es gibt Leute, die können gar nicht so schnell darauf zugreifen. Und da brauchen die Unterstützung, da brauchen die möglicherweise einen Anruf bei der Telefonseelsorge, da brauchen die gute Freunde, die sagen, komm, lass mal zusammen anpacken. Also da braucht man sowas wie gesellschaftliche Solidarität und sowas wie gute Kommunikation und am besten Freunde.
Und was die Kommunikation angeht, ich glaube, da kann uns Jürgen Wunder, der uns aus Hamburg angerufen hat, auch etwas zu sagen, der auf die Rolle der Medien eingehen möchte. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Was ist Ihr Einwand, Ihr Anliegen? Was möchten Sie in die Sendung geben?
Ja, ich hatte ja in der Mail tatsächlich etwas breiter zu der Bedeutung der Medien, ich verallgemeinere jetzt vielleicht manchmal ein bisschen unzulässig, hingewiesen, was mir sowohl während der Corona-Zeit, als sie besonders auf dem Höhepunkt war, als auch jetzt wieder in dieser Situation aufgefallen ist. Ich bin da manchmal, worüber erfahren wir etwas über die Problematik der Lage oder über die Lage insgesamt? Wir erfahren das durch Zeitungen und Radio etc. Und vielfach ist da eine sehr alarmistische Berichterstattung. Und ich hatte ja als Beispiele diese beiden Ausdrücke, die explodierenden Preise und die Preise, die durch die Decke schießen, mal in so pass pro toto gesagt. Das sind so Bilder, die natürlich auch eine gewisse Bedrohung auslösen oder auslösen können. Ich finde sie falsch. Wenn man den Sachverhalt darstellt, kann man das doch vielleicht etwas differenzierter machen, sodass eine gewisse Sachlichkeit in die ganze Lagebeschreibung kommt, die auch dazu beitragen könnte, dass man mit den Dingen vielleicht etwas relativierender umgehen kann oder auch, sagen wir mal, nicht selber furchtbar angesteckt aufgeregt wird.
Da sind wir eigentlich fast wieder beim Eingangsstatement unserer Hörerin Ursula Lenz, die ja auch über den Begriff Herausforderungen gestolpert ist und sich da, wie sie sagte, auch ein wenig drüber aufgeregt hat, fast erbost war, weil wir die Dinge nicht beim Namen nennen. Wichtiger als irgendwelche Überbegriffe zu wählen oder es wie in Ihrem Fall, was Sie gerade beschreiben, die alarmistische Berichterstattung zu tun, wirklich zu sagen, was ist. Wäre das Ihr Anliegen?
Ja, und zwar in aller gebotenen Sachlichkeit und vielleicht auch nicht, das ist ja die Frage, weil man das steuern kann tatsächlich. Ich höre ja selber viel Radio und lese die Zeitung. Ich weiß es von Freundinnen und Freunden, die sagen, ich kann das nicht mehr hören. Ich stelle morgens vielleicht einmal an, dann schalte ich aus. Das ist ja ein Thema, was häufig auch schon in Ihren Sendungen vorkam, dass man sich eine Nachrichtenfastenzeit sozusagen gönnt, weil man es nicht ertragen kann und weiß ja immer schon, was kommt. Also da wäre weniger meiner Meinung nach auch mehr, ohne dass da irgendwas unterschlagen werden sollte. Ist ja klar.
Wir fragen heute, wie die Hörerinnen und Hörer mit all dem umgehen, was wir gerade erleben. Diese Krisen, die ja sich gehäuft haben in den zurückliegenden Jahren, Monaten. Wie ist das bei Ihnen? Wie gehen Sie damit um?
Ja, ich versuche tatsächlich auch selbstwirksam insofern zu sein, dass ich mich kümmere und mich nicht von der Ohnmacht gefangen nehmen lasse. Und das bezieht sich darauf, dass ich tatsächlich auch aktiv versuche, an solchen Diskussionen zum Beispiel teilzunehmen und mich an der öffentlichen Diskussion zu beteiligen. Und ansonsten auch aktiv mein Leben zu leben. Stichwort Ehrenamt, bin ich hier bei der Hamburger Tafel tätig. Und verschiedene andere Dinge, die ich mache, die tatsächlich mich nicht in den Sessel quetschen lassen, sondern ich sage, ich mache was. Also ich kann es ja nicht ändern, abgesehen davon, dass ich ökonomisch tatsächlich auch zu denen gehöre, die in einer doch relativen Sicherheit leben können.
Jürgen Wunder, ich danke Ihnen, dass Sie sich beteiligt haben und auch weiter beteiligen am Diskurs, wie Sie es gerade beschrieben haben. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Uwe Schinknitsch, der uns aus Niedersachsen erreicht. Schönen guten Morgen auch an Sie.
Ja, schönen guten Morgen in die Sendung.
Ihr Anliegen?
Ihr Anliegen, beziehungsweise mein Anliegen ist eigentlich, dass ich mich ja schon seit Jahrzehnten mit dem Thema Umwelt- und Klimakrise beschäftige. Vor 40 Jahren hatte ich mal auf unserem kleinen Auto einen Aufkleber Tempo 100 im Wald zuliebe und bin da von vielen belächelt worden und Wir haben, meine Frau und ich haben 4 Kinder und ja, Ende des Jahres sind es dann schon 4 Enkelkinder und ich hatte das schon im Vorgespräch gesagt, ich bin eigentlich zutiefst deprimiert über den Zustand so unseres Planeten. Alles, was jetzt noch so versucht wird, um das Klima bzw. die Menschheit zu retten, sind Versuche eigentlich mit so einem 2 Kilo Feuerlöscher einen Waldbrand zu löschen, weil alle Parameter der letzten Jahre und Jahrzehnte zeigen eigentlich darauf hin, dass so das Ende dieses Jahrhunderts für einen Großteil der Menschheit ganz furchtbar werden wird, wenn sie es überhaupt noch erleben. Und das deprimiert mich halt zutiefst. Ich sag mal, ich renne jetzt nicht jeden Tag tränenüberströmt durch die Gegend, aber das ist so ein Grundgefühl, was ich auch so mit meiner Frau teile. Meine Strategie sind dann so kleine Fluchten aus dem Alltag, mal so ein paar kleine Freuden etwas Kraft gewinnt man ja auch hier durch sein persönliches Umfeld, Kinder, Enkelkinder, vielleicht auch durchs berufliche Umfeld in der Behindertenarbeit. Aber im Großen und Ganzen sehe ich eigentlich so meine, ja, wie soll ich sagen, Prophezeiung, Erwartung, die ich so vor 25 Jahren hatte, auch schon hinsichtlich der Klimakrise, Anstieg des Meeresspiegels und so, ja, alles schon erfüllt. Und ich bin auch eigentlich erstaunt und erschüttert, wie schnell und direkt uns der Klimawandel schon beschäftigt, akut, jetzt ja gerade mit einem Oktober, der 3 Grad wärmer ist als normal.
Da sind ganz viele Punkte drin, die wir hier aufgreifen sollten, denke ich. Zum einen aber die Frage an Sie. Sie haben beschrieben, Sie sind dann mit einem Aufkleber hinten drauf, 100 Stundenkilometer sind belächelt worden. Da waren Sie aktiv und überzeugt, dass es dennoch eine Lösung in der Klimakrise gibt. Und das scheint, so wie Sie es beschreiben, einem Ohnmachtsgefühl gewichen zu sein, das auch ein wenig Hoffnungslosigkeit ist.
Ja, wenn ich mich umsehe, wir leben hier ziemlich ländlich im Landkreis Verden, einer der Landkreise in Niedersachsen mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen. Und wenn ich sehe, dass die Leute hier in den Privatpanzern rumfahren, ja, diesen SUVs und alle, dass hier die ältere Generation, also ich bin noch berufstätig, die ältere Generation wenn sie es leisten können, ihre Freizeit auf Kreuzfahrten verbringen und, dann sehe ich einfach, dass so die ungehemmte Gier so diesen Planeten einfach in den Abgrund reißt.
Und dann überlagert eine Krise die nächste und im Moment eben die Klimakrise überlagert von den Kriegsgeschehnissen. Ich danke Ihnen, dass Sie angerufen haben, Uwe Schinknitsch, und uns geschildert haben, wie Sie das gerade erleben und welcher Schwerpunkt Sie gerade auch beschäftigt. Wir haben ja tatsächlich das Phänomen, dass es mehrere Krisen gibt zurzeit, die uns alle sehr beschäftigen, und die Klimakrise ist nicht die kleinste dabei. Stefan Grünewald, als Diplompsychologe, Sie machen Befragungen tiefenpsychologischer Art, haben einen Überblick, wie die Stimmung unter den Deutschen ist. Es sind 5000 Menschen, die Sie da befragen, jedes Jahr, sehr kontinuierlich. Diese Überlagerung der Krisen, wie macht die sich deutlich?
Also wir merken in unseren tiefen Interviews, dass mit den Krisen jeweils eine komplett andere Seelenlogik verbunden ist. Also mit dem Krieg ist eine Eskalationslogik verbunden. Also die Vorstellung, mit einem Schlag kann, wenn das jetzt eskaliert, unsere Zivilisation vernichtet werden. Das schockt die Menschen, führt so in diesen Zustand der Schockstarre, setzt aber relativ zügig Ausblendungs- und Verdrängungsprozesse in Gang. Das klang ja eben schon an, wir beobachten auch, viele Menschen haben ihr Medienverhalten geändert, die wollen nicht mehr in den Kriegsabgrund gucken und schauen sehr viel weniger Nachrichten, um nicht auf trübe Gedanken zu kommen. Mit der Corona-Krise ist eine exponentielle Logik verbunden. Sie kennen diese Kurven, die hochsteigen, und dieser Exponentialität begegnen die Menschen mit exponentieller Erregungssteigerung. Also im Corona entstehen sehr schnell Lager, die Gemüter erhitzen sich, es gibt Glaubensgrundsätze, jeder glaubt zu wissen, was das richtige Rezept ist, aus der Krise zu kommen, und es gab gerade zu Beginn der Krise auch sehr viele, sagen wir, Bedrohungsszenarien, wo man zum Teil Untergangsängste spürte. Das gehört aber zur Logik der Krise, dass sozusagen nicht nur die Zahl der Erreger, sondern auch die Höhe der Erregung sich steigert. Mit der Klimakrise erleben wir in den tiefen Interviews, ist eine lineare Logik verbunden. Also in so und so vielen Jahren steigt die Erdtemperatur um 1,5 oder 2 Grad. Das Fatale ist, diese Linearität wirkt auf die Menschen in seltsamer Art und Weise beruhigend. Das heißt, wenn wir im tiefen Interview über die Krisen reden, in dem Moment, wo wir über die Klimakrise reden, entspannt sich bei vielen Menschen die Lage und sie werden relaxter. Es geht ihnen da wie den berühmten Frosch im Mythos. Wenn man den ins kochende Wasser schmeißt, dann springt er panisch aus dem Topf raus. Wenn man den Frosch aber ins lauwarme Wasser setzt und linear verkocht, dann lässt er sich bereitwillig verkochen. Und wir merken, die Klimakrise wird gerade in den letzten 2 Jahren von vielen doch ernster genommen, weil sie diese lineare Logik verlässt, wenn man in diesem Jahr an den versteppten Wiesen, an dem versiegenden Fluss des Rheins merkt, da ist was Brachiales im Gange. Im letzten Jahr war es die Flutkatastrophe, die uns vor Augen geführt hat. Auch die Linearität hat irgendwann eine eskalierende Kraft.
Und wir haben von einem anderen Hörer auch gehört, es ist natürlich das eine, wie wir Krisen wahrnehmen, weil, wie Sie es beschrieben haben, man das eine Problem direkt spürt, das andere noch ein bisschen wegschieben kann. Das andere ist aber auch, wie gehen wir verbal mit diesen Krisen um? Jürgen Wunder hat darauf hingewiesen, dass da so eine alarmistische Berichterstattung ist. Beispiel explodierende Preise. Ist das etwas, was die Menschen auch aufrüttelt oder, sagen wir mal, so eine Art Angst schürt?
Ja, also das ist natürlich, sagen wir mal, einerseits Ausdruck einer medialen Wirklichkeit, wo Bad News Good News ist. Also, sagen wir mal, das gewohnte, vertraute interessiert nicht als Nachricht. Das heißt, man versucht in den Nachrichten natürlich auch immer ein bisschen auf den Worst Case einzuschwören. Hinzu kommt, es gibt ja so die viel zitierte German Angst. Also, ich glaube, viele Menschen hierzulande neigen mentalitätsbedingt dazu, die Probleme, die mit Zukunft, mit Krisen verbunden sein können, die sehr stark zu fokussieren. Das kann dazu führen, dass man sich lahmlegt, dann wäre es unproduktiv. In der Regel führt es aber dazu, dass man ein Problembewusstsein entwickelt, dass man eine ganz feine Sensibilität für die Gefahrenlage entwickelt und dann auch in der Lage ist, gerade wenn man das Problem nicht negiert, sondern fokussiert, dann ist man in der Lage, auch Strategien zu entwickeln. Wir sind ja auch das Land der Dichter und Denker, die uns vielleicht aus dieser Misere rausführen können. Also Angst ist nicht per se schlecht, sondern Angst aktiviert im guten Sinne auch unsere Lebensgeister und unsere Schöpfungskraft.
Kann uns aber auch blockieren oder eben in die Panik treiben. Was können wir als Ausgleich finden? Da werden Sie lachen, Stefan Grünewald. Das ist jetzt tatsächlich Zufall, dass wir Frau Meier in der Leitung haben, die über die Sprache und über das, was wir berichten, auch etwas zu sagen hat. Schönen guten Morgen, Frau Meier.
Ja, hallo.
Sie rufen uns aus Freiburg an und es geht Ihnen um die Bad News, über die wir auch gerade gesprochen haben.
Ja, mir geht es so wie vielen anderen auch, dass ich es schon nicht mehr hören kann und keinen Spaß mehr habe, morgens das Radio anzumachen und beim Kaffee all die Katastrophen zu hören und später wird über die Katastrophen diskutiert und was ist wenn und überhaupt. Und ich freue mich immer, wenn es im Radio oder auch im Fernsehen vielleicht mal Sendungen gibt über Leute, die gute Ideen haben zu den Problemen, die wir haben und die in gewisser Weise anpacken und die vielleicht eine Forschung dazu machen, die weiterführt. Und in meinen Augen sollten Nachrichten grundsätzlich mit einer positiven Nachricht enden. Und um einfach ein Gegengewicht zu schaffen, indem wir immer nur über Negatives reden, befördern wir das Negative und reden uns ja nachgerade da hinein. Und wenn ich auch mal was Positives dem gegenübersetze, kann auch das in meinen Augen kreativ sein. Und nicht nur die Angst, wie mein Vorredner sagte, der glaubt, dass oder vielleicht auch erforscht hat, dass es dazu dann kreative Ideen gibt zu dem Problem. Ich meine, man braucht auch positive Beispiele, um selber Mut zu schöpfen, weiterzumachen und nicht an der Situation zu verzweifeln.
Und zum Glück schließt das eine das andere nicht aus. Wir haben die Sendung genau überschrieben mit der Frage, wie Sie, die Hörerinnen und Hörer, mit diesen Krisenherausforderungen umgehen. Wie ist das bei Ihnen?
Ja, ich dusche eigentlich schon lange mit wenig Wasser. Ich bin eine, die früher bei Greenpeace war und schon in den 90er Jahren für 4 Wochen mein Auto stillgelegt habe und mit 2 kleinen Kindern auf dem Fahrrad unterwegs war. Ich versuche einfach in mein alltägliches Leben zum Beispiel Umweltschutz zu integrieren. Ja, so als Beispiel, ich unterrichte als Quereinsteigerin an der Berufsschule. Ich versuche, meine Schüler zu sensibilisieren. Ich mache eigentlich in die Richtung mehr die Dinge des Kleinen. Ich bin nicht irgendwo in der Öffentlichkeit unterwegs oder so, außer vielleicht jetzt gerade bei Ihnen.
Aber die Selbstwirksamkeit, also etwas zu tun, wo Sie es können, das ist Ihnen ein Anliegen. Das hat man auf jeden Fall verstanden und gehört. Danke auch Ihnen für Ihre Eingabe und für den Vorschlag, den Sie uns gemacht haben, den wir auch mitnehmen werden, Frau Meyer aus Freiburg, und den ich an Michael Hillenkamp nochmal weitergeben möchte, der Vorsitzende der Telefonseelsorge Deutschlands. Wenn ich das richtig rausgehört habe, währenddessen Frau Meyer uns Ihren Vorschlag unterbreitet hat, haben Sie einmal aufgelächelt?
Ja, weil ich finde, das ist ein wirklich ganz toller Umgang. Also gerade die Anrufer heute haben doch im Grunde gezeigt, dass es ganz oft auf uns ankommt. Also dass unser Blickwinkel natürlich auch entscheidet, wie wir die Welt sehen. Und da ist es auch okay zu sagen, ich bin da ganz skeptisch. Natürlich gehört das auch zu dem Spektrum. Aber es wird leichter dadurch, wenn ich selber anfasse und wenn ich auch wenn ich einerseits relativieren kann, ich sag mal, wir haben in den nächsten Wochen die Möglichkeit zu sagen, möglicherweise, wenn Deutschland nicht Weltmeister wird im Fußball, dann ist das ein Drama oder ein Trauma, oder sagen, dann ist das ein verlorenes Spiel. Da ist Sprache sehr unterschiedlich. Und wenn ich die vielen Beispiele mitbekommen habe, wo Leute anfassen, ins Rad fassen, das hilft absolut gegen so eine innere Resignation. Die Zeiten, und es ist natürlich gut, wenn Leute, ich musste so an zwei große Krisen denken, die Finanzkrise, wo jemand gesagt hat, die Einlagen sind sicher, wo in der Flüchtlingskrise Frau Merkel gesagt hat, wir schaffen das. Das tut im Nachhinein gut, und ich glaube, auch jetzt ist es dran zu sagen, es wird hart, aber wir kommen über den Berg.
Also durchaus auch positiv nach vorne zu schicken. Und
das macht es leichter, als wenn Sie sagen, ich komme über den Berg, aber dahinter ist nur noch ein Abgrund.
Also bange machen gilt nicht. Stefan Grünewald, auch Ihr Ansatz, würden Sie sagen, es ist gut, wenn wir auch mit positivem Blick auf die Dinge immer schauen und gucken, wo gibt's Land in Sicht sozusagen?
Ja, das ist ungeheuer wichtig. Das wünschen sich die Menschen auch von der Politik, dass nicht nur Klarheit und Einigkeit in der Krise gezeigt wird, sondern dass auch eine Zuversicht vermittelt wird. Und da ist ein ganz wichtiges Thema jetzt auch, ne? Also wir brauchen ja auch, sagen wir, in der Krisenzeit sowas wie die Weihnachtsgemütlichkeit. Also den Menschen ist es wichtig, auch sowas wie einen Hoffnungsschimmer zu verspüren, ne? Die Beleuchtung soll natürlich reduziert werden, aber sie sollte, gerade die Weihnachtsbeleuchtung, nicht ganz eingespart werden, weil das ist immer auch ein Hoffnungssignal, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt. Und für jeden selber ist es, glaube ich, wichtig, jetzt nicht so in einen allgemeinen asketischen Sparzwang zu verfallen. Jeder soll Energie sparen, soweit er kann, aber kompensatorisch auch Glücksmomente im Alltag einzupflegen, Genussmomente, Momente, wo man das Gefühl hat, man kann mal innehalten, man kann man abschalten, man kann sich und das Leben spüren. Da sammelt man dann letztendlich die Kraft, die man braucht, um auch schwere Zeiten zu bestehen.
Und mit Blick auf die Uhr war das auch das Schlusswort. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Mitmachen. Stefan Grünewald, Diplompsychologe, Mitgründer des Reingold-Instituts für Markt- und Medienforschung. Michael Hillenkamp, Vorsitzender der Telefonseelsorge Deutschland und Mitarbeiter der Telefonseelsorge in Dortmund. In der kommenden Woche dreht es sich hier in der Lebenszeit um Transgeschlechtlichkeit und den schwierigen Weg in ein neues Leben. Dann mit meiner Kollegin Daniela Wiesler. Hier folgen jetzt die Nachrichten und dann die Sendung Umwelt und Verbraucher. Da werden Sie dann auch ein Thema finden, was anknüpft an unser Thema, nämlich Wasserlebens. Mitteltreibstoff. Auch uns können Versorgungskrisen treffen. Da gibt es eine neue Untersuchung zu. Das ist Thema dann in Umwelt und Verbraucher. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich, wie gesagt, bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Freitag.